Meine Predigt, die Schatzkiste. Habt ihr eine Schatzkiste mit? Die Bibel? Das ist schön. Wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Ich lese die Bibelstellen durchaus vor, aber ich würde euch bitten, schlagt die Bibelstellen auf. Andreas wird die auch gleich ranwerfen, all die Bibelstellen, die ich dann nennen werde. Und dann dürft ihr die durchaus aufschlagen und mitlesen. Schatzkiste Bibel Nummer 4. Die Bibel richtig auslegen. Darum geht es heute. Also nicht ganz, ganz tief bohren und Theologie. Es geht nicht um Theologie heute Morgen in dem Maße, sondern einfach, dass wir die Bibel richtig verstehen. Und ich hatte jetzt gerade letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, der Theologie studiert. Eigentlich an einer Einrichtung, die so aus meiner Sicht immer eigentlich bibeltreu war und klares Evangelium auch verkündigt hat, aber er hat mir erzählt, da sind inzwischen auch zwei liberale Theologen, die die Bibel zerpflücken. Ja. Und manches davon in Frage stellen, weil sie die Bibel nicht als Gottes Wort ernst nehmen, sondern versuchen, ja, wissenschaftlich da ranzugehen und da was rauszuholen und manches dann eben sortieren, so. Und da geht der eigentliche Sinn und vieles von dem, was in der Bibel steht, verloren. Und er hat mir erzählt, dass einige seiner Studienkollegen inzwischen von manchen für uns eigentlich unverständlichen Dingen abgekommen sind. Die vertreten die Allversöhnung, von wegen, alle Menschen werden in den Himmel kommen. Egal, ob sie an Jesus glauben oder nicht. Und sie gehen nicht mehr auf Menschen zu. Sogar einer, der Evangelist war, er spricht keine Leute mehr an. Er weist sie nicht mehr auf Jesus hin, weil er davon überzeugt ist, Gott rettet sowieso alle. Was für eine Tragik. Manche sind sogar vom Glauben wirklich abgekommen, von seinen Studienkollegen. Die die Bibel eigentlich studieren, sie sind vom Glauben abgekommen, weil sie nicht mehr verwurzelt sind in der Schrift. Und dabei ist mir deutlich geworden, wie wichtig es ist, wirklich die Bibel zu haben als Grundlage für unser Leben als Christen. Wenn wir da nicht verwurzelt drin sind, dann besteht die riesengroße Gefahr, dass wir Irrlehren aufsitzen und vom Weg abkommen und von Jesus abkommen. So, deswegen, das hat mich bestärkt darin, hier weiterzumachen, auch wenn das nicht so diese klassische mutmachende Predigt und Auslegungen und sonst ist, sondern ich möchte euch helfen, die Schatzkiste, die ihr zu Hause habt, wirklich zu entdecken, auch zu verstehen und richtig zu verstehen. So, früher war das ja so, dass nur Theologen die Bibel ausgelegt haben. Sie gab es nicht in Deutsch und du warst auf einen Theologen angewiesen, zu verstehen, was da überhaupt drin steht. Du konntest es gar nicht selber lesen. Das hat sich zum Glück seit Luther geändert. Wir können die Bibel in unserer Sprache. Aber natürlich, die Theologen haben die Angst gehabt, wenn das den Laien verständlich gemacht wird, wenn jeder die Bibel lesen kann, dass es dann auch jeder so auslegen kann, wie er will und nicht mehr richtig. Und sie haben auch gedacht, Laien können die Bibel nicht verstehen. Die ist so kompliziert, da muss man Theologie studieren, um sie zu verstehen. Ich bin da anderer Ansicht. Ich glaube nur, dass man mit der Bibel richtig umgehen muss und bestimmte Regeln beachten muss, wie man damit umgeht, und dann kann jeder sie verstehen. Vielleicht nicht unbedingt alles, aber ich kann sie gebrauchen als Fundament für mein Leben. Und leider haben die Theologen häufig, auch damals schon eigentlich schon immer, sie auch nicht immer wirklich so ernst genommen und haben Irrlehren interpretiert. Und das wollen wir nicht. Wir wollen die Bibel so nehmen, wie sie ist, als Gottes Wort, als einen Schatz, den Gott uns zur Verfügung gestellt hat, und er hilft uns auch dabei, sie zu verstehen. Und ich kann Gottes Stimme darin erkennen, wenn ich nicht meine Vorstellung da hinein interpretiere, sondern wirklich Gottes Gedanken da drin zu verstehen suche. Gut, erste Grundregel, wie man mit der Bibel umgehen soll. Eigentlich gilt das nicht nur für die Bibel, sondern das gilt eigentlich für jedes Buch. Reiß nichts aus dem Zusammenhang. seht ihr immer wieder, auch beim Journalismus, da wird ein Zitat nur halb gebracht und schon gibt es einen ganz anderen Sinn. Und das ist bei der Bibel nicht anders. Reiß es nicht aus dem Zusammenhang, sondern lies es immer in dem Text, in dem es steht. Lies das, was davor steht und was dahinter steht. Das ist eine der wichtigsten Regeln, die wir beachten müssen bei der Bibel. Ich nehme ein Beispiel. Oft werden ja tatsächlich Verse rausgegriffen. Ihr kennt Kalendersprüche, ihr kennt Losungskarten, ihr kennt, ne? Da wird dann so auch Jahreslosung. Es wird ein Vers rausgenommen und der hört sich auch richtig toll an. Ich lese mal euch so an, beziehungsweise ich lese den vor, aber ihr dürft gerne nochmal nachlesen. Josua 1, Vers 9. Altes Testament, gleich nach den fünf Büchern Mose. Josua 1, Vers 9. Ich habe es dir gesagt. Sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen. Lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei. Wo du auch bist. Das hört sich doch gut an, oder? Wenn du das jemandem zusprichst, das ist doch ein richtiger Segen. Das kannst du auch wirklich auf eine Losungskarte schreiben und das jemandem geben. Das Problem dabei ist, das ist ein super Segensspruch, aber da ist eine Bedingung dran geknüpft. Und wenn ich nur diesen Vers nehme, dann ist da keine Bedingung drin, da ist nur der Zuspruch drin. Also lesen wir auch mal Vers 8, da ist nämlich die Bedingung genannt. Du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir hersagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Auch da ist sogar noch eine Verheißung mit drin. Josua war der Nachfolger von Mose und war derjenige, der das Volk Israel in das gelobte Land gebracht hat. Und kurz bevor er das gemacht hat, gerade nachdem Mose ihn eingesetzt hat als der neuen Leiter, spricht Gott genau das zu ihm. Das ist im Grunde genommen so, wenn du daran denkst, wenn du meine Gebote, das, was ich dir als Gebote, Gesetze, dieses Buch gegeben habe, wenn du dich daran hältst, wenn du darin liest, wenn du dir das immer wieder vor Augen führst, darüber nachsinnst, was bedeutet das eigentlich für dich und dich daran hältst, dann wirst du Segen haben, dann wirst du all das, was da eben auch bei dem anderen sei, stark und mutig. Das heißt, geh rein in dieses Land und keiner wird dich besiegen, weil ich bin mit dir. Wenn wir die Bedingungen nicht mitlesen, dann verpassen wir den Segen, weil wir die Bedingungen gar nicht kennen und sie nicht halten. Vielleicht aus Versehen, dann kriegen wir auch den Segen, aber wenn wir sie nicht kennen, wenn wir nicht wissen, worauf wir achten müssen, dann verpassen wir das. Das ist ein Ausspruch, der Josua gilt. Ein persönlicher Ausspruch für Josua. Aber ich glaube, dass da viel Grundsätzliches, Allgemeines auch für uns drinsteht. Ich glaube, dass wenn Josua nur das Gesetzesbuch, die fünf Bücher Mose hatte, ich glaube, dass wir das tatsächlich auf die ganze Bibel beziehen können. Und da steht eigentlich drin, wie wir mit der Bibel umgehen sollen. Lesen und uns immer wieder auch drüber nachdenken und uns dran halten. Und dann gilt der Segen, der da steht für Josua, dann gilt er auch für uns. Ein weiteres Beispiel, da geht es ums Lernen. 1. Johannes 2, Vers 27, dürft ihr schon mal aufschlagen, ist ziemlich weit hinten im Neuen Testament. Johannes schreibt an die Gemeinden, das heißt, es ist an Christen geschrieben. Und ich habe neulich schon mal den 1. Johannesbrief darüber gepredigt und auch diese Stelle mit zitiert, mit Sicherheit. Vielleicht erinnert ihr euch dran, aber wenn nicht, ist nicht schlimm, ich lese sie nochmal. Da geht es also ums Lernen. Für euch aber gilt, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keinen, der euch darüber belehrt, sondern der Geist lehrt euch das alles. Und was er lehrt, ist wahr, es ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch lehrt und lebt mit Christus vereint. So, ihr werdet wahrscheinlich eine andere Übersetzung haben, als die ich eben gelesen habe. Ich habe aus der Neuen Evangelistischen gelesen. aber der Inhalt ist der gleiche. Und man könnte jetzt, wenn man nur diesen Vers nimmt, könnte man auf die Idee kommen, wir brauchen keine Lehre mehr. Da steht da ja, der Heilige Geist lehrt uns alles. Wir brauchen keine Lehrer mehr. Kann Johannes das wirklich gemeint haben? Brauchen wir keine Lehre, brauchen wir keinen Lehrer mehr? Hier in diesem Fall werden wir nicht gleich sofort aus dem Textzusammenhang eine Antwort finden. Und das ist der nächste Hinweis, also nicht nur im unmittelbaren Zusammenhang kann etwas Korrigierendes oder weiter Erhellendes stehen, sondern es kann auch irgendwo anders in der Bibel stehen. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, an vielen anderen Stellen im Neuen Testament finden wir etwas, was dem widerspricht. Das heißt, dass wir doch Lehre brauchen. Es wird überall immer wieder gesagt, so, sie lehrten dort und sie lehrten dort. Und ich nehme mal jetzt eine Stelle von diesen raus und die dürft ihr auch nachschlagen im 1. Korinther 12, Vers 28. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. So dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Hier steht also, Gott hat Dienste der Gemeinde gegeben. Wir sprechen auch vom fünffältigen Dienst. So wenn Gott es für nötig hält, der Gemeinde Lehrer zu geben, die lehren, das ist die Aufgabe der Lehrer, die lehren die Gemeinde. So, wenn Gott das für nötig hält, dann kann Johannes doch nicht sagen, wir brauchen keine Lehre mehr. Wozu setzt Gott dann Lehrer ein? Ja, das widerspricht sich. So, rein im ersten Augenblick, aber das ist da gar nicht gemeint. Also muss Johannes was anderes gemeint haben. Er spricht sich mit Sicherheit nicht gegen Lehre aus, denn in dem Brief lehrt er selber. Ja, also muss was anderes damit gemeint sein. Viel schlüssiger ist die Begründung, ihr braucht keine neue, über das, was in der Bibel steht, hinausgehende Lehre. Keine neue Erkenntnis über die in der Bibel stehende hinausgehende. Damals herrschte nämlich tatsächlich eine Irrlehre, die sagt, die Gnosis, ja, Gnosis heißt Erkenntnis, ist griechisch, und die sagt so, es reicht nicht das, was in der Bibel steht, ihr braucht höhere Erkenntnis. Und dagegen geht Johannes an und sagt, nein, ihr braucht nicht mehr. Das, was in der Bibel steht, das, was der Heilige Geist euch klar macht, auch durch die Lehrer, das steht da nicht extra, aber das ist das, was ihr braucht und mehr braucht ihr nicht. Darüber hinausgehend braucht ihr nichts. Das ist damit gemeint. So, und ihr merkt, man darf nicht einfach einen Vers aus dem Zusammenhang reißen und einfach als dann darstellen, so, wir brauchen keine Lehrer, ich brauche niemanden mehr, der mich belehrt, ich habe den Heiligen Geist, ja, und ich weiß alles, weil der Heilige Geist lehrt mich alles. Ich kann euch sagen, ich habe Theologie mit studiert, nicht an der Uni, aber trotzdem, und ich bin schon seit über 40 Jahren Christ und ich weiß immer noch nicht alles und ich lerne immer noch und ich werde bis an mein Lebensende lernen. Weil Gott ist so groß und sein Wort ist so tief, da gibt es immer noch was rauszuholen. So, also man sollte darüber hinaus gucken, nicht nur im unmittelbaren Textzusammenhang, sondern auch gucken, was ist in dem Kapitel drin, in dem dieser Vers steht. Und auch, was ist in dem Buch drin, in dem der Vers und das Kapitel steht. Und dann kann man zum Beispiel bei Johannes tatsächlich darauf kommen, Johannes geht nicht nur an dieser Stelle gegen die Gnosis vor, sondern an vielen weiteren Stellen. Das ist ein Buch, was er hauptsächlich dafür geschrieben hat, um gegen diese Irrlehre anzugehen, um sein Volk, die Gemeinden zu schützen vor Irrlehre. Ja? So, und deswegen geht er manchmal sehr hart dagegen vor. Aber wir müssen dabei eben bedenken, in welchem Zusammenhang steht das, wozu hat er das geschrieben? In welchem Buch hat er das geschrieben? Ja? An wen ist das geschrieben? So, deswegen, das sollten wir dabei immer mit berücksichtigen. Und deswegen auch den Zusammenhang. In welchem Buch steht das eigentlich? Und dann gibt es manchmal Verse, die selbst, wenn wir das Buch anschauen, noch nicht immer gleich verständlich oder die kommen uns komisch vor, weil irgendwie ist das nicht so das Ganze. Jeder Vers in der Bibel muss auch mit der Gesamtaussage der Bibel übereinstimmen. Also wenn wir irgendeinen Vers finden und da was rausgreifen und sagen so, Gott ist tot, das steht übrigens in der Bibel, wusstet ihr das? Gott ist tot, sagen die Heiden. Auch da, ja, wenn ich das weglasse, dann die Bibel sagt, Gott ist tot. Nein, sagen die Heiden. Gut, also wenn, das ist meistens nicht so krass, aber wenn irgendwas da drin steht, was der eigentlich der Gesamtaussage der Bibel widerspricht, nämlich dass Gott Liebe ist, dann muss ich mich fragen, habe ich diesen Vers richtig verstanden? Ich muss ihn einordnen in die Gesamtaussage der Schrift und dann werde ich erst dahin kommen, dass ich wirklich die Wahrheit verstehe. Also bitte nicht aus dem Zusammenhang reißen, sondern immer gucken, in welchem Zusammenhang steht das. Im unmittelbaren Zusammenhang, im Kapitel, im Buch und auch im Zusammenhang der ganzen Bibel. Zweite Regel. Ach so, noch ein Hinweis. Wir haben ja so nette Ziffern in der Bibel. Versziffern. Ich habe ja eben auch Bibelstellen genannt, damit ihr die findet. Ja, Kapitel ist benannt und der Vers ist benannt. Und wir gehen immer davon aus, das steht so in der Bibel drin, auch in den ursprünglichen Texten. In den ursprünglichen Texten sind keine Versangaben drin. Da gibt es keine Nummern. Das ist ein durchgehender Text. Deswegen einen Vers rauszugreifen, ja, widerspricht auch dem, wie die Bibel geschrieben worden ist. Es ist ein fortlaufender Text gewesen. Ja, Kapitel sind drin, ja, aber eigentlich sind diese Verse eigentlich dafür eingeführt worden, um es den Druckern zu erleichtern, wenn sie irgendwo einen Buchstaben falsch gesetzt haben. Mach mal so einen Text, such mal den Buchstaben, den du falsch gesetzt hast. Ich habe schon mal Buchdruck gemacht, ja, da schwirren dir die Augen. So, und aber die Verse, ja, da und da ist der Buchstabe, das ist viel, viel leichter, dann einen Buchstaben auszuwählen. Deswegen sind da Verse drin. Sicherlich macht das auch ein Stück weit Sinn für uns, ja, wir können Verse leichter finden, wenn wir gemeinsam Bibel lesen, gar keine Frage, aber wir müssen immer dabei bedenken, die gehören da nicht rein, die sind da nicht drin. Kapitelüberschriften sind in den meisten Bibeln auch anders gesetzt, die gehören nicht zum Bibeltext, das ist eingefügt von den Übersetzern. Auch da, um zum Beispiel einem Abschnitt zu sagen, so das und das kommt da drin vor, dann können wir was leichter finden. Aber die gehören nicht zum Bibeltext. Ja? Also bitte das im Hinterkopf behalten dabei. Das Einzige, was in der Bibel tatsächlich drin steht, sind die Namen der Bücher. Die sind vorangestellt, gehören auch zum Text, aber alles danach ist ein Fließtext. Gut, zweite Regel. Wortbedeutung und sprachliche Eigenschaften berücksichtigen. Die Bibel hat manche sprachliche Besonderheiten. Ich nehme mal gleich zu Anfang ein Beispiel. Zum Beispiel werden Personen als Tiere beschrieben. Das kennen wir auch aus Parabeln oder Fabeln, ja, nicht nur aus der Bibel. So, aber manchmal denken wir so, ja, ein Tier, wenn ein Tier genannt ist, dann muss das immer die und die Person bedeuten. Und das ist nicht so. Da müssen wir genau hingucken. Ich nehme 1. Petrus 5, Vers 8. Da steht, oder nein, ich wollte was anderes sagen, genau, das ist der Vers als Erklärung, dass es nicht immer dasselbe gemeint ist. Die meisten Bibelleser, wenn sie von einem Löwen hören, woran denkt ihr dabei? An den Löwen von Juda. Und das ist Jesus. Der wird im Alten Testament als der Löwe von Juda, weil er ist in Juda geboren, deswegen. Und da stammt der Messias her. Das ist also ein prophetischer Ausdruck und Löwe, Kraft, Herrlichkeit, Stärkste der Tiere. So, deswegen wird Jesus damit verglichen. So, und wenn wir Löwe denken, dann denken wir an den Löwen von Juda. Genau. Aber nicht immer, wenn ein Löwe genannt ist, ist das der Löwe von Juda. Und jetzt komme ich zum 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das ist nicht Jesus, von dem hier die Rede ist. Das ist ja ganz eindeutig auch beschrieben. Es ist der Teufel. Und er wird mit einem Löwen verglichen, weil er genauso wie ein Löwe schleicht und seinem Opfer hinterhergeht. Das ist der Grund, warum hier ein Löwe genannt wird. Manchmal ist es einfach eine bestimmte Eigenschaft eines Tieres, warum dann ein Mensch oder beziehungsweise ein Wesen damit verglichen wird. Ja? Und da müssen wir schon genau hingucken, was ist damit gemeint. Anderes Beispiel, warum wir sprachliche Eigenschaften oder Eigenheiten berücksichtigen müssen. Wir alle kennen Redewendungen im Deutschen. Es gibt in jedem Land Redewendungen. Und ein Engländer würde deutsche Redewendungen würde sagen, was erzählt ihr denn da? Das ist doch großer Quatsch. Wir wissen, was damit gemeint ist. Und in der Bibel ist das nicht anders. Auch da werden Redewendungen verwandt, die uns unbekannt sind und die uns auf eine falsche Fährte führen würden, wenn wir sie wörtlich nehmen würden. Römer 9, Vers 13, da ist ein Zitat drin aus dem Alten Testament. Da wird das wiederholt. So. Und ich nehme da jetzt nicht den Textzusammenhang, weil mir geht es nur tatsächlich um das Zitat. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Jakob und Esau waren die Söhne von Isaak, Zwillinge. Esau war der Erstgeborene und Jakob der Zweitgeborene. Aber Gott hat Jakob dem Esau vorangestellt. Und das kommt also nicht nur davor, sondern tatsächlich des Öfteren, dass Gott über Esau sagt, den habe ich gehasst, aber Jakob habe ich geliebt. Was heißt das für uns, wenn wir das hören? Gott hasst einen Menschen. Wie kann das sein? Im ganzen Zusammenhang der Bibel kann Gott Menschen hassen, wenn Gott Liebe ist. Und wo er immer wieder sagt, Gott liebt Menschen, wie kann er dann Esau hassen? Esau ist ein Mensch. Ja, versteht ihr? Da ist doch ein Widerspruch. Was ist damit gemeint? Das ist eine Redewendung im Hebräischen und das meint nicht unser deutsches Hassen, sondern das meint schlicht und ergreifend an die zweite Stelle setzen. Ich habe Jakob dem Esau vorgezogen. Ich habe ihn an die zweite Stelle gesetzt. Das heißt das. Nicht, ich lehne ihn ab und ich hasse ihn und ich will ihn umbringen. Nein, das heißt das nicht, sondern ich stelle ihn an die zweite Stelle. Es gibt noch eine andere Stelle im Neuen Testament, die genauso darauf aufgeht und die kommt uns noch viel komischer vor, weil sie uns auch betrifft. Lukas 14, 26. Wenn jemand zu mir kommt, sagt Jesus, und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Mit dem eigenen Leben könnte man noch gerade eben so umgehen, aber Vater und Mutter hassen, Brüdern und Schwestern hassen, seine eigene Frau hassen, widerspricht doch jeder christlichen Moralvorstellung und das, was Gott uns lehrt und was Jesus uns lehrt, oder? Widerspricht sich Jesus? Nein, wenn wir das genau unter diesem gleichen Aspekt betrachten, denn das ist hier gemeint, an zweite Stelle setzen. Jesus sagt hier, wir sollen ihn an allererste Stelle setzen und alles andere, unsere Allernächsten, die wir lieb haben, die wir sogar lieb haben sollen, wenn wir sie nicht lieb haben, sollen wir uns danach ausstrecken, sie lieb zu haben, die setzen wir an zweite Stelle, weil Jesus ist an erster Stelle. Das ist damit gemeint, nicht, dass wir sie hassen. Ja? Ansonsten würden wir mit diesem Vers richtig Probleme kriegen. Ich hätte da, wie soll ich denn das machen? Ich kann meine Frau nicht hassen. Du sagst, ich soll sie lieben. Ja, deswegen, da müssen wir einfach darauf achten. Und wenn wir drüber stolpern und diese Regel nicht kennen, also beziehungsweise diese Redewendung nicht kennen, dann dürfen wir einfach mal nachfragen. Erstmal den Heiligen Geist fragen, Herr, was ist da? Warum ist das falsch? Und wenn wir nicht gleich eine Antwort kriegen, dann frag einfach mal jemand anders in der Gemeinde. Die meisten werden irgendwann mal darüber gestolpert sein und sich gefragt haben und da auch eine Antwort drauf haben. Dann gibt es Begriffe in der Bibel, die wir im normalen Sprachgebrauch ganz anders verstehen. Wiedergeburt. Was versteht, die meisten von uns, nehme ich an, sind Christen und Bibel erfahren. Aber was versteht einer, der mit der Bibel nichts am Hut hat, was versteht der unter Wiedergeburt? Ich werde nach meinem Tod wiedergeboren. Manchmal sogar als Tier, Kuh, Schwein, was auch immer, Schildkröte. Diese Lehre gibt es, ja, diese Religion gibt es und davon ist in der Regel die Rede. Wie oft hört man so, ich habe so und so viel Leben, in einem früheren Leben habe ich das und das erlebt. Ja? Das ist so gang und gäbe in unserem Sprachgebrauch. Wenn die Bibel von Wiedergeburt spricht, spricht sie nicht von solcher einer Wiedergeburt, weil Gott sagt, die gibt es nicht. Wir werden sterben, wir werden wieder auferstehen, aber dann gibt es nur noch eins, entweder Himmel oder Hölle. Das sagt die Bibel. Und wir sollen auf die Mitfahrbank in den Himmel. Genau. Wiedergeburt in der Bibel heißt geistliche Wiedergeburt. Mein Geist wird neu geboren. Das ist damit gemeint, wenn in der Bibel von Wiedergeburt die Rede ist. Wenn in der Bibel von Gerechtigkeit die Rede ist, dann meint das was anderes. Wir verstehen darunter, jeder kriegt den ihm zustehenden Anteil. Das ist gerecht, oder? Einer, der viel Hunger hat, kriegt viel. Einer, der wenig Hunger hat, kriegt weniger. Das ist gerecht, weil alle werden satt. Das ist Gerechtigkeit. In der Bibel steht in der Regel, wenn von Gerechtigkeit die Rede ist, meint das, dass wir nach Gottes Willen leben. Seine Gerechtigkeit erfüllen heißt nach seinem Willen leben. Dann wird es uns gut gehen. Ja? So, also manche Begriffe in der Bibel sind nicht mit dem überein, wie wir sie im normalen Sprachgebrauch haben. Und das muss man einfach berücksichtigen. Ja, wir dürfen das nicht einfach reininterpretieren, so wir reden heute von da und das ist auch damit gemeint, sondern da müssen wir aufpassen. Im Alten Testament begegnen uns häufig eine Besonderheit, dass Gegenstände oder Dinge personifiziert werden. Um zu erklären, was das meint, lese ich Jesaja 44, Vers 23. Frohlockt ihr Himmel, denn der Herr hat es vollbracht. Jauchzt ihr Tiefen der Erde. Brecht in Jubel aus, ihr Berge und Wälder, samt allen Bäumen, die darin sind. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Hast du schon mal einen Baum jubeln sehen? Ich habe heute Morgen einige von euch jubeln hören, das ist richtig schön. Aber hast du schon mal einen Baum jubeln hören? Den Himmel jauchzen? Die Tiefen? Ja? Nein, das ist eine sprachliche Besonderheit. Ich habe auch noch mal drüber nachgedacht, weil ich habe da bisher auch immer drüber weggelesen und habe mir da nicht so viel gedacht. Was meint, warum drückt Jesaja das hier an dieser Stelle so aus? Hätte er nicht sagen können, das Volk in Jerusalem jubelt, ja, und das Volk in Berlin soll genauso jubeln über den Herrn. Und dann hätte er aufzählen können, und New York und Tokio und was weiß ich. Nein, er sagt, die ganze Schöpfung, und er beschreibt hier eben halt einiges, wenn die ganze Schöpfung schon über Gott jubelt, dann können wir doch nicht zurückstehen. Das ist eine Verstärkung, der Jubel über Gott, dass er Jakob befreit. Das heißt, Jakob ist hier in diesem Fall ein Ausdruck für Israel, das Volk Israel. Der ist so groß und der ist so überschwänglich, dass selbst die Natur nicht umhin kann zu jubeln, diesem Gott zuzujubeln. Das ist da letztendlich mit gemeint. Ja? Richtig, auch das. Genau. Okay, also ihr versteht, da gibt es Besonderheiten, sprachliche Besonderheiten. Ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, es gibt noch mehr, aber da werden wir selbst drauf kommen. Ja? Das ist nicht unverständlich. So, ich habe jetzt mal ein paar Sachen darauf hingewiesen. Ja, da sind Besonderheiten drin. Darauf müssen wir einfach achten. Das ist nicht einfach falsch geschrieben. Jesaja wusste sehr wohl, dass Himmel nicht jauchzen können und die Wälder. Das ist ein Stück weit Poesie da auch drin. Ja? Genau. So, dann dritte Regel, Grammatik. Ich hasse Grammatik, habe ich früher immer schon. also andere Sprachen lernen, die Worte, das geht ja noch, aber wenn es um Grammatik geht, da. Aber auch Grammatik hat seinen Wert und ist wichtig. Ich nehme mal jetzt hier tatsächlich nur mal ein Beispiel. Was ist eigentlich Grammatik? Das ist natürlich, ist das Zeichensetzung, aber das sind zum Beispiel Bindeworte. Und, weil, damit, das gehört zur Grammatik dazu. Die sind ja eigentlich, sagen die selber nicht weiter was aus, aber sie weisen auf einen Zusammenhang hin. Ein Und, ich kann das, was dahinter steht, nicht einfach weglassen, wenn da ein Und zwischensteht. Das gehört dazu. Oder ein Weil ist eine Begründung. Genauso wie mit damit, ja, und ich nehme mal genauso ein Bibelvers, Jakobus 5, Vers 16. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Damit. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Und dieses Damit weist darauf hin, was davor steht. Also bekennt einander die Sünden, kann ich nicht einfach aussortieren, weil mir das nicht passt, weil mir das peinlich ist, weil ich mich dafür schäme. Wenn du geheilt werden willst, dann gehört das mit dazu. Wir dürfen allerdings auch jetzt nicht sagen, so, wenn du krank bist, dann hast du auf jeden Fall Sünde. Und die Krankheit kommt von der. Das dürfen wir hier nicht machen. Aber wir sollten immer auch überlegen, ja, dass wir, wenn wir vor den Herrn kommen, wenn wir geheilt werden, von wem werden wir denn geheilt? Von den Menschen? Immer vor Gott. So, wenn wir zu Gott kommen, dann sollen wir nicht zurückhalten. Und wenn uns irgendwas bewusst ist, was wir falsch gemacht haben, dann sollen wir Gott gegenüber ehrlich sein. Wir können nicht sagen, Herr, heil mich, aber ich lebe so, wie ich will. Das funktioniert nicht und das ist damit gemeint. Ja, deswegen, und dieses damit drückt das hier aus. Eigentlich ein Pille-Palle-Wort, aber hat eine große Bedeutung. Deswegen auch auf Grammatik achten. Das ist die dritte Regel. Die vierte, wir müssen auch den Hintergrund berücksichtigen. Beim Bibellesen stoßen wir immer wieder auf Beschreibungen von Sitten und Gebräuchen, die uns fremd sind. Wir dürfen nicht vergessen, die Bibel ist 2000 Jahre alt. Und vor 2000 Jahren, das machen wir uns manchmal nicht so bewusst, hat eine ganz andere Kultur geherrscht. Die Menschen sind anders miteinander umgegangen, abgesehen von dem, was da noch alles gar nicht da war. Manchmal ist es wirklich interessant, auch mal im Deutschen zu gucken, also nicht nur von der Bibel her, sondern wirklich mal zurückzugucken, warum haben die das da so und so gemacht vor 100 Jahren? Und dann muss man sich auch den Hintergrund angucken. Was war da für eine Kultur? Wie sind da die Menschen miteinander umgegangen? Wie war das Verhältnis der Eltern zu den Kindern? Wie waren die staatlichen Ordnungen? Ja, und wir sind da noch viel, viel weiter zurück, sondern 2000 Jahre. Und manches Altes Testament ist ja noch länger. So, und da stehen Dinge drin, die uns nicht sofort selbstverständlich sind. Und manches davon wird auch nicht unbedingt erklärt. Das heißt, wir müssen auch das, was da gesagt wird, in den damaligen Hintergrund hineinstellen und sagen, so, ich muss, um das zu verstehen, diesen Hintergrund auch kennen, damit ich das richtig einordnen kann. Ich nehme jetzt eine Bibelstelle, die für manche schon wirklich für Irritation gesorgt hat. Ich traue mich, die auch zu sagen. 1. Korinther 11, Verse 4 bis 7. Jeder Mann, der beim Beten oder Weissagen eine Kopfbedeckung trägt, entehrt sein Oberhaupt. Und jede Frau, die ihren Kopf beim Beten oder Weissagen nicht verhüllt, entehrt ihr Oberhaupt. Denn das wäre so, als ob sie kahlgeschoren herumliefe. Wenn eine Frau sich also nicht verhüllt, kann sie sich auch gleich die Haare abschneiden lassen. Wenn es für sie aber entehrend ist, das Haar abgeschnitten oder den Kopf rasiert zu bekommen wie ein Mann, dann soll sie sich verhüllen. Der Mann freilich darf sich den Kopf nicht verhüllen, denn er ist Gottes Abbild und spiegelt seine Herrlichkeit wider. In der Frau spiegelt sich die Herrlichkeit des Mannes. So, wir wollen die Bibel ja ernst nehmen. Und wir wollen auf sie hören und wir wollen so leben, wie die Bibel das sagt. Also werden wir an dieser Anordnung von Paulus nicht einfach so vorbeikommen und sagen, interessiert mich nicht. Sondern wir wollen ihn ernst nehmen. Und das war ja ist eine ganz klare Anweisung. Und bis auf Hannah hat keiner ein Kopftuch auf. Hast du vorhin gebetet? Ich meine jetzt die Frauen, die Männer, die haben eh kein ich meine, es gibt auch Männer, die haben einen Hut auf. Das, genau. Aber ihr Frauen habt bis auf Hannah keine Kopfbedeckung. Habt ihr jetzt gegen die Regel von Paulus verstoßen? So, wir merken doch, also wenn wir das machen wollen und sagen, okay, Paulus hat das gesagt, also machen wir das auch. Dann fragen wir uns aber, warum eigentlich? Paulus gibt hier eine Begründung. Aber bei uns ist doch das gar nicht mehr so. Wir verstehen die Begründung von Paulus doch hier gar nicht. Oder? Wenn eine Frau sich keine Kopfbedeckung beim Beten aufsetzt, dann könnte sie sich auch die Haare schneiden. Was hat das denn für eine Bedeutung für uns? Frauen laufen auch hier mit kurzen Haaren rum, die haben nicht die wallenden Haare wie früher. Ist das irgendwie schändlich? Drücken sie damit irgendwie aus, dass sie Gott nicht anerkennen? Wir leben in einer völlig anderen Kultur und gehen auch mit Haaren ganz anders um als damals. Um das zu verstehen, das steht nicht unbedingt im Text, obwohl hier an einer Stelle, wenn eine Frau sich die Haare abschneidet oder sogar kahl rasieren lässt, dann ist das schändlich, habe ich eben gerade vorgelesen. Also es ist ein Hinweis darauf, Haare abschneiden ist für eine Frau schändlich. Also ein Hinweis darauf, da muss irgendeine Bedeutung dahinter stecken, aber die kennen wir nicht und die können wir auch im Text nicht rauslesen. So, offen getragenes Haar galt bei Frauen als Zeichen für sexuelle Freizügigkeit. Und sich die Haare abschneiden galt als schändlich. Das heißt, muss irgendwie etwas nicht in die moralische Ordnung von damals hineingepasst haben, was immer auch das bedeutet. Ich will das gar nicht weiter thematisieren. Nur für uns muss bewusst sein, wir leben, wie gesagt, in einer anderen Kultur. Für uns gilt das nicht mehr. Also macht dieses Einhalten dieser Ordnung für uns keinen Sinn mehr. Aber wir können jetzt nicht einfach so sagen, so weg. Nein, wir müssen vielleicht mal überlegen, warum sagt Paulus das? Was ist eigentlich der Kern? Worauf will er eigentlich hinaus? Was will er uns eigentlich damit sagen? Worum geht es dabei eigentlich? Geht es wirklich um Kopftuch tragen? Oder geht es hier um Ehrfurcht vor Gott und auch bei zwischen Frau und Mann? Das ist nicht nur Gott, sondern es geht um Ehre und Ehrerbietung. Ich habe gelesen Obrigkeit, ja? Also Gott gegenüber Ehre zu zeigen und auch einander gegenüber Ehre zu zeigen. Aber wir machen das heute in einer ganz anderen Art und Weise. Wir drücken Ehre anders aus als damals. So, also wenn es um Ehre geht, um Ehrerbietung, dann finden wir andere Formen. Und darum geht es hier in diesem Text. Und daran sollten wir uns halten. Wir sollen Gott die Ehre geben. Und die Frau soll dem Mann, ihrem Ehemann, darum geht es vor allen Dingen, ihrem Ehemann Ehre geben. Ja? Und das hat nichts mit, inzwischen zumindest nichts mehr mit Kopfbedeckung oder Haaren abschneiden oder nicht abschneiden zu tun. Ja? So, das ist kulturell bedingt. Das ist eine Sitte von damals gewesen. Und Paulus erklärt die hier nicht, weil die allen selbstverständlich waren. Er schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, für die in dieser Kultur gelebt haben, die wissen, was für Ordnungen da geherrscht haben. So, dieser Brief ist nicht an uns geschrieben. Wir lesen ihn und verstehen ihn nicht, weil wir die Hintergründe nicht kennen. Da muss man dann außerbiblische Quellen nochmal nachforschen, Kommentare nochmal nachgucken, dann wird man da drauf kommen. Meistens ist das da irgendwo dann auch erklärt, ja, was sind das für kulturelle Hintergründe, und dann versteht man den Text und dann kann man ihn noch richtig einordnen. Was ich damit nicht sagen will, dass es falsch ist, jetzt in Bezug auch auf Hanne, dass sie ein Kopftuch trägt, ist völlig in Ordnung. Und Hanne macht ja kein Gesetz drauf, dass wir das alle tragen müssen. Von daher ist es völlig in Ordnung. Das ist jedem frei überlassen. Und ja, aber diese Ordnung, die haben wir schlichtweg nicht mehr. In der Corona-Zeit habe ich immer wieder gehört, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Habt ihr das auch gehört? Von ganz vielen. Und das steht in der Bibel. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Und meistens ist das deswegen oder dann angebracht worden, diese Bibelstelle, wenn ich der Obrigkeit nicht gehorchen sollte, weil irgendwelche Regeln verfasst worden sind, die mir nicht gepasst haben. Oder die mir unangenehm waren, die unsere Freiheit eingeschränkt haben. Ich will das gar nicht nur auf meine persönliche Befindlichkeit beschränken. Nein, sie haben unsere Freiheiten eingeschränkt und so weiter. Und dann kam ganz schnell, wir müssen Gott gehorchen, mehr gehorchen als den Menschen. Also habe ich das Recht, mich darüber hinwegzusetzen. Das kommt ja von der Obrigkeit. Kann ich das wirklich so beliebig, diesen Bibelvers, so beliebig an jeder Situation, so die Obrigkeit schränkt meine Freiheit ein, also kann ich sie. Also, wenn ich die erste Regel, wisst ihr noch die erste Regel? Reißt nichts aus dem Zusammenhang. Wenn ich die beachte, dann werde ich erstmal gucken, in welchem Zusammenhang ist das eigentlich geschrieben? In welcher Situation waren eigentlich die Apostel und in welcher Situation haben sie das gesagt? Der Hohe Rat hat den Aposteln verboten, über Jesus zu reden. Zu predigen über Jesus, das Evangelium. Das hat er ihnen verboten. Stimmt das mit dem überein in der Corona-Zeit? Ist schon mal die Frage. Und jetzt kommen wir zur nächsten Regel. So, wenn ich nicht auf Anhieb sagen kann, so, das steht da so und das gilt für alles, dann muss ich sagen, so, ich gucke mal an einer anderen Stelle, ob das vielleicht in der Bibel noch an anderer Stelle ähnlich steht oder vielleicht sogar eingegrenzt wird. Römer 13, Vers 1. Jeder soll sich den Trägern der staatlichen Gewalt unterordnen. Denn alle staatliche Gewalt kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Das hört sich so ganz anders an. Oder? Widerspricht sich das? Wisst ihr, das fragt man sich häufig. Putin ist gerade aktuell, Hitler. Wisst ihr, dass zu der Zeit, als Paulus das geschrieben hat, der Kaiser von Rom geherrscht hat? Und er das auch im Hinblick auf den Kaiser von Rom, und der war schlimmer als Putin und Hitler. Der hat die Christen verfolgt, hat sie in der Arena gegen wilde Tiere kämpfen lassen, hat sie umgebracht, überall. Und er hat es trotzdem geschrieben. Das dürfen wir dabei nicht vergessen. Natürlich, und deswegen auch dieses Wort in Apostelgeschichte, natürlich, wenn die Obrigkeit uns etwas verbietet, was Gott uns aufträgt, dann haben wir das Recht, auch gegen die Obrigkeit, der Obrigkeit zu widerstehen. Aber ansonsten haben wir uns eh unterzuordnen, auch wenn es uns nicht passt. Gott setzt Obrigkeit ein und setzt sie auch wieder ab. Ich sage damit nicht, er ist mit dem zufrieden, was Putin gemacht hat oder Putin macht oder auch was Hitler gemacht hat oder Stalin und wie sie alle heißen. Nein, ganz, ganz sicher nicht. Aber er schafft diese Regierung, das heißt, er öffnet jemandem die Möglichkeit, Macht auszuüben. Wie er die Macht ausübt, das liegt häufig nicht an Gott, sondern an demjenigen, der die Macht hat. Und er muss sich dafür verantworten. Gott wird ihn richten. Er wird eines Tages sagen, so, ich habe dir die Macht gegeben, du solltest dieses Volk gut leiten und gut versorgen. Was hast du daraus gemacht? Und dann wird er sich verantworten müssen. Ja, also wir dürfen nicht schließen, weil Gott Obrigkeit geschaffen hat, dass er dafür verantwortlich ist, was die Obrigkeit macht. Aber er sagt uns, wir haben uns der Obrigkeit unterzuordnen. So, die Bibel erklärt sich selbst. Das ist die Regel. Das heißt, ich darf nicht einfach nur einen Satz, weder nur einfach so rausgreifen, sondern ich muss sie immer im Zusammenhang sehen. Und die Bibel erklärt die Gesamtheit. Nicht nur eine Ausnahme, wie in der Apostelgeschichte, sondern auch der Grundsatz, ich habe mich der Obrigkeit unterzuordnen. Ja? So, das ist dabei zu beachten. Also nie irgendwo eins rausgreifen und sagen, so, das ist das, was in der Bibel steht und das gilt und das halte ich, ohne das andere mit zu berücksichtigen. Und ja, die Bibel erklärt sich selber. Selbst wenn ich eine Stelle merke, so ganz richtig, dann muss ich gucken in der Bibel, wo ist es, wo taucht das nochmal auf, wo wird es erklärt? Und die Bibel erklärt sich selbst. Ich glaube nicht, dass Gott irgendetwas weggelassen hat, sondern wir werden das finden. Es gibt Stellen in der Bibel, die sind schwer zu verstehen. Das sagt die Bibel übrigens auch selber. Petrus schreibt das über die Briefe von Paulus. Das war kein Gegeneinander. Paulus ist so ein richtiger Lehrer gewesen, Pharisäer, der so richtig Theologe war. Und der hat manches sehr theologisch ausgedrückt. Also wer schon mal einen Römerbrief gelesen hat, da musst du manche Verse zweimal lesen oder dreimal lesen, damit du verstehst, was damit gemeint ist. Und so drückt das Petrus auch aus. 2. Petrus 3, Vers 16. Da spricht er von den Briefen von Paulus. In seinen Briefen redet er mehrfach davon. Freilich ist einiges darin auch schwer zu verstehen. Was dann von unverständigen oder im Glauben nicht gefestigten Leuten verdreht wird. Aber so machen sie es ja auch mit den anderen Texten der Heiligen Schrift zu ihrem eigenen Verderben. Es gibt unverständliche Dinge, die wir nicht auf Anhieb verstehen. Das ist nicht schlimm. Und wenn ich so eine Stelle finde, dann lege ich sie erstmal an die Seite, wenn ich nichts dazu finde. Dann lege ich das einfach an die Seite. Es gibt genügend andere, die verständlich sind. Und die Regel hier heißt klar, vor und klar. Wenn mir eine Stelle nicht klar ist, dann nehme ich nicht diese Stelle, um irgendetwas zu begründen, sondern ich nehme nur die Stellen, die für mich klar sind und verständlich sind. Die unklaren lege ich an die Seite. Ich versuche sie nicht irgendwie mit aller Gewalt zu verstehen und auszulegen und zu interpretieren. Was dabei rauskommt, schreibt Petrus hier. Und leider das ist so eigentlich so das Bild darauf, wie manche Theologen mit der Bibel umgehen. Sie verdrehen manches. Nicht alle, bitte, ich habe nichts gegen Theologen, aber manche, die nicht daran glauben, dass die Bibel von Gott ist und dass sie ein Ausdruck ist dessen, was er uns mitgeben will, sondern sie zerpflücken und sagen, das kann nicht von dem sein und das, es gibt tatsächlich von der historisch-kritischen Theologie, die sagt, so wie es da steht, kann es nicht gewesen sein. Und wenn ich so an die Bibel rangehe, dann hat sie für mich keinen Wert mehr. Dann ist sie der Beliebigkeit, meiner Beliebigkeit unterworfen und dann ist es nicht mehr Gottes Wort. Und da möchte ich euch und mich auch vor bewahren, wenn wir so an die Bibel rangehen, dann wird sie nicht mehr für uns das Fundament sein, auf dem wir stehen. Und dann werden wir die Beziehung zu Jesus verlieren. Und das möchte ich nicht. Also, klar vor unklar. Es gibt, also wir wollen die Bibel ja ernst nehmen und wir wollen uns danach richten. Und trotzdem können wir nicht alles, was in der Bibel steht, einfach so auf uns beziehen. Der Ehebruch von David steht in der Bibel. Sollen wir den auf uns beziehen? Ganz bestimmt nicht. Und den Selbstmord von Judas, der Jesus verraten hat, sollen wir den auf uns beziehen? Ganz bestimmt nicht. Also da müssen wir einfach... Das ist eigentlich auch logisch, da brauche ich eigentlich nichts zu. Aber So, wir können nicht alles, was da steht, direkt auf uns beziehen und sagen, so sollen wir es machen. Die Bibel ist keine Betriebsanleitung, so und so hast du das zu machen. Das ist von Gott auch gar nicht gewollt, sondern vieles ist beschrieben, dass wir daran lernen, auch an den Fehlern von anderen, dass wir nicht dieselben Fehler auch nochmal machen. Und manches ist gar nicht als Beschreibung gedacht, sondern wir lernen daraus, was da drin steht. Das heißt, wir müssen gucken, was für ein Text ist das eigentlich. Es gibt Briefe, die sind nicht an uns gerichtet, sondern die sind an eine bestimmte Gruppe oder Person gerichtet. Die dürfen wir nicht einfach auf uns beziehen, logischerweise. Manches ist sowieso klar, bring mir den Mantel, den ich da vergessen habe, mit. Das war vor 2000 Jahren, der Mantel ist nicht mehr da, also den brauche ich nicht mehr mitbringen. Das ist sehr selbstverständlich, aber manches andere, wo wir denken, ne, so wie bei Kopftüchern und sonst was, so, also nicht alles so. Die Psalmen, das sind keine Lieder an uns, das sind Lieder an Gott. Die dürfen wir nehmen und Gott gegenüber unsere Empfindungen ausdrücken. Dazu sind sie gedacht. Und ich glaube, dass wir da ganz viel bei lernen können. Dass wir auch mit Gott hadern dürfen. Dass wir Fragen haben an Gott, Zweifel haben. Und das wird darin ausgedrückt. Das ist normal. Das hat David gemacht. Und David war ein Liebling von Jesus, von Gott. Ja, sein Lieblingskönig, sage ich mal. So, und er drückt auch Zweifel aus. Und das ist gut und das ist in Ordnung. Das können wir dabei lernen. Es gibt auch also eine Vielfalt von verschiedenen Texten, das müssen wir berücksichtigen eben. Was ist das eigentlich für ein Text? Wem ist er geschrieben? Für wen ist er da? Was drückt er aus? Und manches ist einfach schlichtweg geschichtlich. Und wir dürfen zum Beispiel auch nicht davon ausgehen, so Geschichte, die ist beschrieben und wir können, also ich glaube das, was da geschrieben ist, auch mit dem Wahl und was mit den ganzen Wundern, ich glaube das, aber was im Psalm geschrieben ist, da kann ich nicht den gleichen Maßstab anlegen und sagen, das ist genau dasselbe, das ist genauso geschichtlich richtig und detailliert beschrieben. Die Himmel jauchzen ist keine wissenschaftliche oder keine Erfahrung, die da geschrieben wird, sondern das ist Poesie. Und die muss ich entsprechend einordnen. Ja? Also ich muss gucken, in was für einem Text lese ich da eigentlich. Und jeder Text hat seine besondere Eigenart. Ja? Diese Vielfalt auch an verschiedenen Texten ist eine Besonderheit der Bibel. Und wir merken da drin, dass Gott da auch eine Didaktik reingelegt hat. Didaktik heißt, er will uns etwas beibringen, aber nicht nur auf eine Art und Weise. Sondern auf eine ganz vielfältige Art und Weise. Wir lernen ja nicht nur, wenn wir von vorne belehrt werden, sondern wir lernen durch Erfahrung, wir lernen durch andere, durch Lieder, Erlebnisse, was auch immer, auch durch Gefühle, die wir oder Erlebnisse mit Gott, ja, die wir nicht manchmal gar nicht richtig mit Worten ausdrücken können. So, also Gott hat eine Vielfalt in die Bibel hineingelegt, um uns ihm nahe zu bringen, dass wir ihn erkennen und auch wie wir mit ihm leben können und sollen. Ein kluges Konzept von unserem liebenden Herrn, das dafür sorgt, dass wir ein gutes Leben führen können mit ihm in seiner Gerechtigkeit. Zum Abschluss nochmal, ich glaube nicht, dass ihr mitgeschrieben habt, alle 7 Regeln, den Textzusammenhang beachten, sprachliche Eigenheiten berücksichtigen, die Grammatik beachten, den Hintergrund bedenken und beleuchten. Die Bibel wird durch die Bibel ausgelegt. Nicht durch irgendwelche anderen klugen Bücher, sonst was, sondern die Bibel wird durch die Bibel ausgelegt. Klare Stellen sind den Unklaren immer vorzuziehen. Und wir müssen die Art des Textes berücksichtigen. Und wenn du dich daran hältst, dann kannst du auch als Laie die Bibel richtig verstehen. Mit Hilfe des Heiligen Geistes führt der Herr uns in alle Wahrheit hinein und wir werden sie verstehen. Wir brauchen kein Theologiestudium, wir brauchen keinen Theologen, der uns das erklärt. Ja, manchmal ist das hilfreich, keine Frage, aber wir müssen das nicht unbedingt haben. Wir dürfen das auch selbst verstehen. Und ich glaube nicht, dass wir als Laien mehr Fehler machen, als ein Theologe, der das studiert hat. Wenn wir die Bibel ernst nehmen und als Gottes Wort betrachten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Bibellesen. Amen.